Hallo.
Hallo.
Wir sind wieder da. Das Filmmagazin ist hier. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast, in dem es um Filme in Bezug zur Gesellschaft geht, gesellschaftliche Fragen in Filmen und so weiter. Super coole Geschichten.
Super coole Geschichten.
Ja.
Das ist ja schon
sich immer was Neues auszudenken, ist so schwer.
Ja, jedes Mal ein Fresh Beginn oder so.
Vielleicht brauchen wir einfach so einen Standardsatz, mit dem wir anfangen.
Ach, das ist auch uncool. Ich bin ja dafür, dass man auch mal ein bisschen kreativ, mal einfach was ganz spontan macht.
Na, dann sag mal spontan unseren Namen.
Das Filmmagazin?
Nee, unsere.
Ach so, ich bin der Martin und den ihr gerade gehört habt, das ist der Lukas. Wir sind beides freie Journalisten aus Dresden, die sich ja wöchentlich mit Film beschäftigen. Immer zweiwöchentlich gibt es ein Oberthema, was wir behandeln. Letzte Woche hat uns Lukas bereits von Natalie Portman erzählt, wie sie denn zum Film gekommen ist und was so ihr ja nicht so ganz gewöhnlicher Weg zum Ruhm war. Dieses Mal werde ich eine Geschichte erzählen von einer anderen Person, die berühmt geworden ist durch recht ungewöhnliche,
bin sehr gespannt.
Ungewöhnliches Ereignis, kann man vielleicht sagen.
Aha, ein Ereignis gleich.
Ja, man kann es Ereignis nennen, das ist sehr, sehr allgemein.
Ich bin gespannt.
Bist du bereit, Lukas? Ja. Oder willst du noch irgendwas erzählen, bevor es losgeht?
Ja, vielleicht kann man sagen, hier Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und so. Folgt uns bei Twitter, Instagram, das lohnt sich sehr. Oder sonst wo, bei Twitch natürlich auch.
Wenn ihr nämlich bei Twitch seid, dann habt ihr diese Geschichte schon eine Woche vorher
gehört. Ja, Wahnsinn.
Da gibt es exklusiven Content.
Im Stream, mit Bild, wie bei YouTube. Nur live. Okay, so viel genug des Werbeblocks, jetzt bin ich gespannt auf deine Geschichte.
Ja. Wir müssen da zum Einstieg müssen wir wieder eine ganz kurze Geschichtsreise übernehmen. Wir begeben uns ins Jahr 1944 nach Paris, Frankreich, das ja gerade noch von den Nationalsozialisten besetzt ist. Der Zweite Weltkrieg ist immer noch am Laufen. Aber wie sicherlich jeder aus dem Geschichtsunterricht weiß, ist das auch das Jahr, in dem eine gewisse amerikanisch-jüdische Einsatztruppe unter dem Kommando von Lieutenant Aldrin den Verlauf der Geschichte für immer beeinflussen wird.
Als Guerillakampftruppe im Hinterhalt haben wir nur noch ein Ziel und ein Ziel allein. Nazis töten. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich komme doch nicht extra von den scheiß Smoky Mountains runter, überquer 5000 Meilen Wasser, kämpf mich durch halb Sizilien und spring aus so einem scheiß Flugzeug, um den Nazis einzutrichtern, was Menschlichkeit ist. Nazis kennen keine Menschlichkeit. Sie sind die Fußsoldaten eines judenhassenden, massenmordenden Psychopathen und gehören vernichtet. Und deswegen wird jeder einzelne verdammte Sack, der in einer Nazi-Uniform steckt, sterben.
Inglourious Basterds, der Trailer.
Das ist korrekt, Lukas.
Pretty obvious.
Pretty obvious, das hier ist Quentin Tarantino's Inglourious Basterds. Denn natürlich ist das hier keine Realität, die abgebildet wird. Ich habe ein bisschen geflunkert am Anfang. Wir sehen ja eine Alternativgeschichte, was passiert wäre, wenn Hitler und seine engsten Vertrauten ein Jahr vor dem eigentlichen Ende des Zweiten Weltkriegs ja ums Leben kommen. Davon erzählt dieser Film unter anderem. Und eine wichtige Figur in Inglourious Basterds ist ja Frederick Zoller. Das ist jemand, der von Daniel Brühl gespielt wird. Ja, und der ist ja ein Wehrmachtssoldat mit, kann man sagen, einer recht einzigartigen Geschichte.
Du feiges Amerikanerschwein. Dafür wirst du zahlen.
Frederick Zoller ist ja nicht nur ein Wehrmachtssoldat in dem Film, sondern auch ein Schauspielstar. Mhm. Denn der soll in einer Schlacht unglaubliche 250 alliierte Soldaten ausgeschaltet haben, ganz alleine.
Ach, der war das, der so gehypt wurde.
Richtig,
dann.
Das hat natürlich dann der Propagandaminister Goebbels war natürlich entzückt von dieser Geschichte, weil die hat er sich sofort einverleibt und hat aus dieser Schlacht, dieser ein Mann gegen eine Übermacht sogleich einen Propagandafilm gemacht.
Passt ja aber auch wunderbar in die nationalsozialistische
Richtig, das
Erzählung.
Passt super rein. Stolz der Nation, das ist dann auch ein sehr wichtiger Film im Film, kann man sagen, in Glorious Bastards. Und das ist ja schon recht beeindruckend, was sich da der Tarantino ausgedacht hat, oder? So ein junger Soldat, der ganz alleine hunderte feindliche Soldaten tötet, dann zum Filmstar wird und sich selber in diesem Film spielt. Das ist ja So schräg kann er eigentlich nur Film sein.
Und du sagst mir jetzt, dass das eine wahre Geschichte ist.
Man kann sagen, die Frederick Zoller gab es tatsächlich. Das ist beruht auf einer wahren Gegebenheit, ist natürlich alles ein bisschen anders. Und er ist auch kein Deutscher. Denn Tarantino hat sich vom Leben eines US-amerikanischen Soldaten inspirieren lassen, dem wahrscheinlich angesehensten oder einer der angesehensten Soldaten, den Amerika jemals hervorgebracht hat, nämlich Audie Murphy. Audie Murphy ist wächst in Texas auf, ist 1925 dort geboren, unter recht ärmlichen Verhältnissen. Er wächst mit 11 Geschwistern auf. Sein Vater ist kaum da, der kümmert sich um die Familie eigentlich nicht, seine Mutter ist quasi alleinerziehend. Er brach dann auch die Schule nach der 5. Klasse ab und arbeitete auf einer Baumwollfarm. Damals ging er schon recht häufig mit einem Gewehr kleine Tiere jagen, wie Eichhörnchen und Hasen. Hat also schon sehr früh sozusagen die Waffe kennengelernt und seine Zielgenauigkeit verbessert. Das wird ihm später in seinem späteren Leben noch mehr oder weniger zugutekommen, wenn man das so nennen möchte. 1940 ist ein recht einschneidendes Jahr für Audie Murphy. Dort verlässt dann wirklich der Vater endgültig die Familie und seine Mutter stirbt dann wenige Zeit später. Ist dann also diese Familie auf sich allein gestellt. Und für Audie Murphy wird dann auf jeden Fall ein wichtiges Ereignis, ist dann der Dezember 1941, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintritt. Pearl Harbor ist passiert. Das ist dann für Audie Murphy auch der Schritt als Patriot, wie man ihn bezeichnen möchte, dass er sich sofort der Armee anschließen möchte. Aber es gibt ein Problem. Er ist ein bisschen zu jung, er ist nämlich noch 17 Jahre alt. Man darf eigentlich erst mit 18 in die US-Army eintreten. Und er ist vor allen Dingen auch zu schmächtig und zu klein. Er ist nämlich nur 1,66 Meter groß und wiegt 45 Kilo. Damit nicht wirklich etwas, was die US-Army sucht. Das hält ihn davon aber nicht ab, dass er will mich unbedingt sich der Armee anschließen und für sein Land kämpfen. In den nächsten Monaten nimmt er deswegen über 5 Kilo zu und holt sich dann auch einen gefälschten Altersnachweis, der ihm sagt, dass er dann jetzt auch 18 wirklich ist. Damit geht er wieder zurück zur Armee mit etwas mehr Fleisch auf den Knochen und wird tatsächlich jetzt genommen beim zweiten Versuch. Wahrscheinlich hat er auch mehr das 18er Schild gereicht als jetzt wirklich seine 5 Kilo mehr. Er ist dann auch zunächst in Nordafrika stationiert nach der mehrmonatigen Ausbildung und später kämpft er in Sizilien, Italien. Und bei seiner ersten Schlacht in Italien tötet er direkt 2 feindliche Offiziere und bekommt dadurch eine Promotion oder eine Beförderung zum Corporal. Also bereits mit 17 hat er schon seine erste Beförderung bekommen. Und damals etabliert sich auch, dass er jemand ist, der die Gefahren sucht, denn der denkt sich einen speziellen Trick aus, mit dem er Deutsche gefangen nimmt, deutsche Soldaten. Zusammen mit einem Kameraden, der recht gut Deutsch sprach, ging er nämlich sehr weit immer in feindliche Territorien und lockte dann Wehrmachtssoldaten an, die er dann überwältigte. Das war eine sehr hochriskante Aktion. Ja. Da hat auch fast kein anderer mitgemacht, nur er und sein Kamerad. Er hat das aber in späteren Interviews und Erzählungen auch immer recht gleichgültig darauf reagiert. Der hat das halt irgendwie gemacht, weil er das irgendwie wollte. Und in Italien ist aber noch ein weiterer wichtiger Punkt, weil er sich dort dann auch Malaria holt und mehrere Monate auch im Krankenhaus verbringen muss. Das hält ihm aber auch nicht davon ab, weiter dann nach seiner Genesung weiterzukämpfen. Im August 1944 wird er dann nach Südfrankreich verlegt und nimmt dann auch an der Operation Dragoon teil. Dort tötete er viele weitere deutsche Soldaten und erhielt weitere Auszeichnungen für seine Courage, Fähigkeiten am Gewehr und auch seine Führungskraft. Also er hat dann auch relativ schnell auch mehrere Soldaten unter sich, die er kommandiert. Im Januar 1945 hat es dann Murphy geschafft, vom Private zum Corporal, zum Sergeant, schließlich zum Second Lieutenant. Dann wirklich schon eine Karriere hingelegt in ganz kurzer Zeit und mit seinen extrem jungen Jahren. Und er war halt zu dem Zeitpunkt auch immer noch ein sehr kleiner, schmächtiger Mann. Und im Januar 1945 kommt es dann auch zu einem Feuergefecht, die dann wirklich Murphy zu einer Legende gemacht haben und wirklich einer Geschichte, die sehr, sehr beeindruckend ist, die ich auch versucht habe, irgendwie auch so gut es geht, so nachzurecherchieren, um auch wirklich nachzugehen, ob die wirklich so passiert ist. Weil die klingt auch so ein bisschen, als ob da auch so ein bisschen man das nochmal aufgebauscht hat nachträglich und es nochmal krasser dargestellt hat. Ja. Deswegen kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass das so passiert ist, aber es gibt zumindest eigentlich viele Zeugen, bei dieser Schlacht, wie die genau vonstatten gegangen ist. Deswegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen an der Wahrheitsschraube gedreht wurde.
Das ist ja häufiger so bei solchen Militärgeschichten.
Richtig. Denn das ist dann ein Tag, an dem Murphy mit einem Platoon von 40 US-Soldaten unterwegs ist. Er ist als Second Lieutenant dann auch der oberste Soldat, der quasi die Befehlsgewalt hat. Und er ist auch mit zwei Panzerzerstörern unterwegs an der deutsch-französischen Grenze. Das ist in der nahe der Stadt Holzwier. Das ist im Elsass. Dort kommt es aber zu einem Angriff der Wehrmacht. Murphy und seine Truppe werden von 250 deutschen Soldaten und 6 Panzern angegriffen. Nach einem kurzen Gefecht ordert Murphy einen Rückzug an, weil er natürlich sieht, da sind wir heillos, ja, in der Unterzahl. Er möchte aber noch einen Artillerieangriff anordnen. Es gibt ja da diese, wenn man ein paar Kriegsfilme kennt, diese riesigen Feldtelefone. Ich weiß nicht, ob das Satellitentelefone schon direkt sind, aber es ist wahrscheinlich noch
nicht.
Nee, noch nicht. Das ist
ja gar nicht.
Geht noch gar nicht. Es gab noch keine Satelliten, deswegen, das ist noch eine andere Technik.
Alles Funk.
Funk, noch eine reine Funktechnik, die hier Murphy dann noch anordnet. Das will er nämlich noch zum Gegenschlag da mehr oder weniger ausholen. Und weil er das halt noch das Feldtelefon benutzt, kann er noch nicht so weit in den Rückzug bewegen. Und seine Kameraden sind quasi schon in die Bäume, in den Wald, in den nahen Wald geflüchtet. Und er ist noch etwas weiter vorne.
Ich glaube, die Dinger waren auch, das erklärt sich vielleicht ein bisschen damit, die Dinger waren ja gigantisch groß. Also genau. Das war ja so ein ganzer Rucksack.
Genau, damals. Da gab es doch eigentlich immer anderen Soldaten, der dieses Feldtelefon getragen hat.
Und mit so Bleibatterien drin.
Genau. Deswegen konnte man das nicht einfach so im Rennen benutzen, dieses Feldtelefon. Deswegen musste er wirklich noch an vorderster Front bleiben, um diesen Artillerieangriff zu koordinieren und auch anzusagen. Er konnte dann, und weil er dann, wie gesagt, war dann noch sehr weit vorne, er konnte aber die Deckung nutzen, die dann durch den Artillerieangriff, der dann wirklich relativ schnell kam mit seinem Anruf, konnte er dann nutzen, weil es gab natürlich dann Krater, die sich gebildet haben, Explosionen, es hat viel Rauch. Deswegen war er auch so ein bisschen in Sicherheit, kann man sagen, in dieser Position, wo er sich befunden hat. In diesem Gefecht sind dann halt auch die beiden Jagdpanzer oder die Panzerzerstörer auch zerstört worden. Die waren nicht mehr funktionsfähig. Aber das auf diesem einen Jagdpanzer, da hat sich noch ein 50mm Maschinengewehr befunden. Das hat wohl diesen Angriff überlebt. Und ja, Murphy hat sich dann entschieden, nicht zu seinen Kameraden zu rennen in den Wald, sondern auf diesen Jagdpanzer, der halt geraucht, sehr stark geraucht hat und eigentlich auch der drohte zu explodieren, hat er sich dann da drauf gesessen und hat dieses Maschinengewehr bemannt und hat dann angefangen, auf die deutschen Soldaten, auf die anrückenden deutschen Soldaten zu ballern. Und tatsächlich, so sagt es zumindest die Legende, dass Murphy das geschafft hat, die anrückenden deutschen Soldaten in die Flucht zu schlagen, weil er ja alle getötet hat, die ihm sich genähert haben, weil er halt auch, wie gesagt, dieser Panzer hat sehr stark geraucht, deswegen, und es hat auch durch die Artillerieangriffe, war halt sehr großes Chaos. Deswegen wussten die deutschen Soldaten noch nicht, woher kommt eigentlich dieses Maschinenfeuer. Die konnten nicht genau identifizieren, was ist denn die Quelle davon. Und während Murphy halt auch geschossen hat, hat er noch währenddessen halt auch noch das Feldtelefon bedient. So wird zumindest gesagt. Die einzige Verletzung, die er sich dabei zugezogen hat, war tatsächlich nur eine leichte Verletzung am Bein. Da wurde er irgendwie mit einer Art Streifschuss getroffen. Ansonsten ist er heil davongekommen. Er hörte dann noch erst auf zu schießen, als er keine Munition mehr hatte und rannte dann zu seinen Kameraden in den Wald. Er war selbst, wie er später zugegeben hat, verdutzt, dass er nicht tot war. Dass er das heil überlebt hat. Und er hat sich danach dann jetzt auch nicht zurückgezogen, sondern er hat dann wirklich noch einen Gegenschlag koordiniert, ist dann mit den 40 Männern, ist er dann noch und dem weiteren Artillerie hat er dann noch die 52 Soldaten und die 6 Panzer in die Flucht geschlagen oder größtenteils zerstört. In dieser gesamten Schlacht in Holzwier soll Murphy dann etwa 50 Soldaten eigenhändig getötet oder verletzt haben, plus halt die Soldaten, die gestorben sind durch die Artillerieangriffe. Und für seine Taten in Holzwier bekam dann Audie Murphy die Medal of Honor. Das ist dann die wirklich höchste Auszeichnung, die man im US-Militär bekommen kann. Und war danach natürlich die Berühmtheit und nahm dann auch an nicht mehr so vielen Kämpfen dann in Frankreich teil, weil natürlich die Armeeleitung ihn jetzt als Galionsfigur haben wollte. Und den wollte man jetzt nicht verlieren in einer Schlacht. Deswegen hat er dann danach nicht mehr an so vielen Kämpfen teilgenommen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hat Murphy dann rund, wenn man alle Schlachten so zusammenzieht, ungefähr 240 Soldaten getötet, verletzt oder dafür gesorgt, dass sie in Gefangenschaft gekommen sind. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Mhm. Er hat dann während seiner rund 2 oder 1,5-jährigen Karriere in der Armee 33 Auszeichnungen gesammelt vom amerikanischen, französischen und von der belgischen Armee, womit er der meist ausgezeichnete Soldat im Zweiten Weltkrieg ist.
Ah, okay.
Ist ja wirklich auch ein Rekord, kann man so sagen. Im September 1945 kehrt er dann nach Hause zurück und ist natürlich auch in der gesamten USA eine Berühmtheit. Und er wird dann, was dann ein wichtiger Wendepunkt ist, er wird vom Hollywood-Schauspieler und Produzenten James Cagney kontaktiert. Er war damals auch ein großer Schauspielstar zu diesem Zeitpunkt. Der hat nämlich Murphy in einem Magazincover entdeckt oder gesehen. Da wurde er groß gefeatured als ein großer Held des Zweiten Weltkrieges. Und da hat James Cagney gesagt, dieser junge Kerl, der hat auch sehr jüngliche Züge, kann man sich auch im Internet angucken, wie er aussieht. Der sieht Daniel Brühl auch ein bisschen ähnlich, muss man sagen. Also so ein bisschen die Statur kann man sich so vorstellen. Und der James Cagney hat gesagt, ja, dieser Typ hat Star-Qualitäten. Der ist nicht nur ein Soldat, der könnte auch Schauspieler sein. Cagneys Firma, der war auch Produzent. Der hat dann auch Audie Murphy eine Schauspieltanz und Schauspiel und den Schulunterricht bezahlt, die er dann nachgeholt hat, weil er hat ja eigentlich nach der 5. Klasse hat er die Schule abgebrochen. Das holt er jetzt alles nach. Seine Schauspielkarriere beginnt dann aber alles ein bisschen schleppend, hat kaum Rollen. 1949 hat er dann aber seine erste größere Rolle in Bad Boy, wo er einen kriminellen Jugendlichen spielt. Murphy veröffentlicht dann ungefähr in den gleichen Zeitpunkt auch seine Memoiren To Hell and Back, wo er sozusagen seine Erlebnisse, wie er zur Armee gekommen ist und wie er dann diese legendäre Schlacht in Holzwir, wie die genau abgelaufen ist, dann nochmal erzählt. Das Buch hat er nicht geschrieben, das wurde von einem Ghostwriter geschrieben, von einem guten Freund von ihm. Er hat aber natürlich da die Informationen geliefert. 1951 dreht er dann unter der Regie des damals auch sehr bekannten Regisseurs John Huston den Kriegsfilm Die Rote Tapferkeitsmedaille. Der Film war ein finanzieller Flop, hat ihn aber auch nochmal zumindest auf die Landkarte als ernsthaften Schauspieler gebracht. Er spielt danach in vielen so eher so nicht so ganz so teuren Westernfilmen mit, mehr so semi-teure Western, weil die waren natürlich zu dieser Zeit auch groß im Kommen, da wurden sehr viele davon produziert. Da hat er in vielen ja jetzt nicht die allergrößten Prestigeträchtigen mitgespielt, aber schon eine ganze Anzahl. Insgesamt wird er in 44 Filmen zu sehen sein. In 39 davon sogar als Hauptdarsteller. Er blieb der Armee, der US-amerikanischen Armee, auch treu im Verlauf seiner Karriere. Er trat zum Beispiel in Fernsehsendungen wie The Big Picture auf. Das war direkt eine Fernsehsendung, die von der US Army bezahlt wurde und auch redaktionell betreut wurde. Dort wurden halt Kriegsgeschichten erzählt, bekannte Soldaten sind dort aufgetroffen und haben ihre Geschichte erzählt und halt auch so aktuelle Ereignisse, was jetzt so auf der Welt passiert und wie die US Army was ihre Strategien sind und was sie sich einsetzt, war natürlich eine sehr auch propagandistisch geprägte Sendung, wo natürlich nur die US-Army-Sicht vorkam. Und da ist auch Audie Murphy mal in eine Sektion aufgetreten, wo er dann den Koreakrieg erklärt hat und mit eingeführt hat. War dann in den 50er Jahren.
Ja.
Seine bekannteste Rolle spielte er aber dann in To Hell and Back, denn seine Geschichte, seine Memoiren, die werden dann auch verfilmt und da spielt er dann sich selbst.
Boston hails the National Convention of the Veterans of Foreign Wars and Audie Murphy, honored as the hero of the VFW Conclave, coinciding with the New England premiere of the film recreating his exploits as America's most decorated combat soldier of World War II, To Hell and Back. Half a million witnessed the VFW parade and premiere and hailed the man of the day. The occasion saw several citations and honors conferred on the war hero and movie star, including the creation of an Audie Murphy platoon, honoring a soldier who went to hell and back for his country.
Ja, der Film war dann auch ein großer kommerzieller Erfolg, der ihm wirklich dann nochmal viel Ansehen gebracht hat und wirklich dann auch sein Meisterstück sein sollte, wenn man das so nennen möchte. Also zumindest aus rein finanzieller Sicht war das sein größter Erfolg, den er feiern konnte. Aber man muss jetzt auch sagen, dass das ist nicht die ganze Geschichte von Audie Murphy, dass er einfach dann zurückgekehrt ist und war ein großer Hollywood-Star und alles war für ihn super. Denn Audie Murphy litt sehr, sehr heftig unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das nannte man damals noch nicht so, da waren das so Worte wie Shell-Shocked, die man im Amerikanischen benutzt. Also das ist etwas, also dieses posttraumatische Belastungsstörung kennt man heute als ein nicht verarbeitetes Trauma, was sich vor allen Dingen darin äußert, dass man Schlafprobleme hat, das sich dann mit Schlafstörungen wirklich äußert und auch heftigen Albträumen und extremen Angststörungen, unter die dann Audie Murphy auch gelitten hat. Und er hat zeitlebens immer mit einer geladenen Pistole unterm Bett geschlafen und er soll auch bei Dreharbeiten immer eine geladene Waffe dabei gehabt haben und war da wirklich sehr, ja, sie hat sehr heftig darunter gelitten, unter diesen Ereignissen, die er im Zweiten Weltkrieg halt erlebt hat. Das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Es gab auch mehrere aggressive Ausbrüche in seinem Leben. Er soll auch einen Mann während einer Barschlägerei fast getötet haben. Dafür wurde er aber nie belangt. Aber da soll es wirklich mal zu sehr heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein, wenn man das so nennen möchte. Und er wurde auch medikamentenabhängig und verzockte viel seiner Kohle beim Glücksspiel. Seine Medikamentenabhängigkeit soll er auch, zumindest nach Legende mäßig, auch in einem kalten Entzug selbst geheilt oder gelöst haben. Mhm. Hat sich irgendwie in einem Hotel eingeschlossen und das dann sozusagen so seine Medikamentenabhängigkeit besiegt. Ist jetzt auch nicht so stark belegt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch ein bisschen Legendenbildung dabei ist, ja, weil er so einen starken Willen dabei hatte. Aber er hat auf jeden Fall auch unter einer Medikamentenabhängigkeit gelitten. Das ist dann auch etwas, was dieser Film To Hell and Back nicht darstellt, weil dieser Film endet dann wirklich mit der Verleihung der Medal of Honor.
Ja.
Das ist auch etwas, was dieser Film ausklammert und wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt war das auch, glaube ich, noch nicht bekannt, dass Audie Murphy unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt. Der hätte es aber wahrscheinlich auch nicht reingenommen, weil, wenn man jetzt das Ganze mal ein bisschen weiter fest oder fasst, dann ist dieser Film auch so ein sehr gutes Beispiel für einen Good War-Film.
Ja.
Weil
passt ja nicht zum Helden.
Es passt so. ja nicht zum Helden, denn man muss sagen, warum ist denn Audie Murphys Karriere so, oder warum hat er überhaupt eine Schauspielkarriere gehabt und warum wird er denn bis heute auch noch so gefeiert? Denn es gibt bis heute viele Fans von Audie Murphy. Es gab zum Beispiel eine Petition, die hat vor einigen Jahren 20.000 Stimmen gesammelt, dass ihm jetzt noch vom Präsidenten posthum die Medal of Freedom verliehen wird. Es gibt auch, wenn man im Netz schaut, mehrere Seiten, die sich Audie Murphy speziell widmen und sein Leben nochmal feiern und nochmal sagen, hier, was für ein cooler Typ das war. Und auch auf YouTube habe ich zumindest, es ist keine statistisches nachgewiesene Fakt oder so, zumindest meine Beobachtung. Es sind auch viele in den Kommentaren, die ihn noch feiern, als das ist der echte Captain America, sozusagen sein Leben.
Ja, ich musste tatsächlich an Captain America denken, ja, als du dass er zu dünn war und zu jung war für die Army. Das ist ja am Anfang von Captain America genauso.
Genau so gleich. Tatsächlich gab es diesen Comic auch schon, bevor Audie Murphy in den Krieg gezogen ist. Aber tatsächlich, da gibt es ein paar Parallelen in seinem Leben. Aber es ist wirklich, in YouTube-Kommentaren gibt es sehr, sehr viele, die ihn heute noch so als den großen amerikanischen Helden feiern. Okay. Und warum ist das denn so? Da könnte man, da gibt es ein interessantes Buch von dem freien Journalist und Historiker Sebastian Haag, der hat das Ganze mal untersucht und das amerikanische Bild vom Zweiten Weltkrieg näher gefasst, der das Ganze unter The Good War bezeichnet, denn der Zweite Weltkrieg ist für die USA ja nicht nur irgendein Krieg, sondern der gute Krieg. Ne? Da müssen wir uns nichts vorwerfen lassen, wenn man das jetzt einfach ausdrücken möchte, denn man war jetzt nicht der Aggressor, sondern man war der Verteidiger einer demokratischen Welt gegen das absolute Böse, in dem Fall jetzt hier Nazi-Deutschland und das japanische Kaiserreich. Und nach dem Ende des Krieges gab es auf beiden Seiten, also sowohl auf Seiten der USA als auch auf Seiten der Verlierer, jetzt auf Deutschland, gab es ja einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung. Deswegen hat der Krieg sozusagen ja auch dann etwas Gutes gebracht. Und am Krieg nahmen auch alle Bevölkerungsschichten teil und es gab eine große Verbrüderung der Soldaten. Das waren alles Buddies sozusagen, so ist zumindest die verklärte Sicht. Mhm. Und hatte auch natürlich einen wahren Kern, weil hier wirklich natürlich man mit Nazi-Deutschland und dem japanischen Kaiserreich wirklich zwei Nationen hatte, die unfassbare Verbrechen an der Menschlichkeit begangen haben. Mhm. Da ist es natürlich diese sehr logische Sicht, dass man hier als Amerika eingreifen musste.
Naja, das hat's natürlich auch, du musst das natürlich auch irgendwie rechtfertigen, wenn du da Millionen von jungen Leuten in den Krieg schickst und potenziell der Gefahr aussetzt, zu sterben, beziehungsweise ganz viele auch sterben. Ne? Genau. Also
Das macht dann natürlich das, dieser Rechtfertigungsgrund, das wird, deswegen wird gerade diese Good War-Darstellung, dieser Mythos, diese Überhöhung des, des Krieges oder des Zweiten Weltkrieges, als das wirklich, wirklich, wir sind die absoluten Guten und es gibt eigentlich nichts zu kritisieren. Es wird natürlich dann gerade mit Beginn des Kalten Krieges wichtig, also in den 50er Jahren, weil dann man natürlich rechtfertigen musste, dass man immer noch so viel Kohle ausgibt für Krieg und dass man immer noch neue Rekruten braucht.
Naja, und du hast dann Korea, du hast dann irgendwann Vietnam.
Das hört ja nicht auf.
Ja, genau. Du hast halt. Und da, sag ich mal,
ist nicht so einfach,
ist es denen nicht so einfach gefallen, sich als die Guten darzustellen.
Genau. Deswegen gibt es jetzt so, also Sebastian Haag hat das Ganze mal unter Filme wie Battleground, Sons of Iwo Jima, The Best Years of Our Lives, The Young Lions oder The Naked and the Dead und The Longest Day sind jetzt so Filme, die er speziell untersucht hat, die alle so in dieses Genre Good War Filme reinpassen. Und er sagt dann auch, er erwähnt auch ganz kurz Helen Beck, das auch sehr gut da reinpasst, weil dort halt die Deutschen nur als gesichtslose Soldaten vorkommen, dass nicht groß erklärt wird, wie die Ideologie der Nazis funktioniert hat. Mhm. Die Soldaten, die amerikanischen Soldaten sind Best Buddies, die zusammenhalten gegen das absolute Böse und sich aufopferungsvoll den Feind entgegenscheinen.
Michael Bay
ist auch so, würde da perfekt reinpassen. Und oftmals hat an solchen, diesen Filmen, die ich jetzt auch genannt habe, war das Militär beziehungsweise das Pentagon auch beteiligt und hat dort Drehbuchentwürfe gesehen und verändert und unliebsame Stellen halt entfernt. Und wenn das Militär, das amerikanische Militär, in einem zu schlechten Licht dargestellt wurde, hat man da sehr gerne auch mal eingegriffen. Und diese Filme waren dann gerade halt in den 40er und 50er Jahren sehr beliebt. Mit Beginn der 60er Jahre und dann auch in den späten 60er Jahren hat das alles sehr stark abgenommen, weil dann auch die Gesellschaft das Militär stärker beäugt hat und das dann nicht mehr so angesagt war, so diese einfache Darstellung auch des Zweiten Weltkrieges und vor allen Dingen auch des amerikanischen Militärs, dass man die hier nur, dass man die nicht kritisieren darf.
Ja.
In den 90er Jahren und 2000ern gab es tatsächlich wieder ein stärkeres Aufkommen dieser Good War Filme, also Soldat James Ryan und Paul Pearl Harbor sind jetzt so Filme, wo man das wieder schön wiedersehen kann. Ich würde mal sagen, das hat jetzt Sebastian Haag nicht untersucht genau, aber das wird wahrscheinlich mit dem Wiederaufkommen des Terrorismus und des Kampf gegen des Terrorismus und Krieg gegen des Terrorismus, dass dort man sich wahrscheinlich wieder auf den Zweiten Weltkrieg beziehen wollte und dort wieder die Armee feiern wollte, um zu zeigen, wie gut die doch ist und wie toll die doch ist. Deswegen, dass das wieder beliebter wurde.
Ich weiß nicht genau. Ich glaube, so viel, was danach kam. Also hier James Ryan war ja vor 9/11 noch.
Es gab ja vorher noch Kriege in Afghanistan.
Ja, genau. Naja, und dann eben, und dann wurde es halt natürlich umso wichtiger, sag ich mal, für das US-Militär gut dazustehen. Ne? Genauso wie
und weil das sind dann auch
Transformers dann mit dem Drohnenkrieg und so und Zeug.
Das sind dann auch Kriege, die so komplex sind, weil es so mehr Faktoren gibt, wo man nicht genau sagen kann, das absolute Gute gegen das absolute Böse. Und da ist es dann halt gut, wenn man sich einfach auf den Zweiten Weltkrieg bezieht und das auch wieder in Erinnerung ruft, hey, das amerikanische Militär ist eigentlich auch das.
Ja, genau. Du sagst natürlich nicht, übrigens, hier gibt es einen direkten Link zur Gegenwart, sondern du zeigst halt Geschichten, wo jeder emotional mitfühlen kann und dabei ist und vielleicht der Patriotismus in dem einen oder anderen erweckt wird und dann, hast du deine Wirkung schon getan, sozusagen. Genau.
Aber das wäre vielleicht auch ein Thema für eine andere Filmmagazin-Folge oder ein Special, weil es gibt ja da auch noch eine gewisse HBO-Serie, die da auch ein bisschen in die Richtung geht, aber die schauen wir uns vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal genauer an.
Der hat viel mit Soldat James Ryan zu tun.
Zwinker, zwinker.
Ja.
Deswegen passt vielleicht Audie Murphys Leben so ein bisschen, aber auf jeden Fall in diesen Good War-Mythos einfach perfekt rein, weil dann ein Mann aus ärmlichen Verhältnissen, der irgendwie Unglaubliches schafft, ganz alleine, zumindest in dieser Schlacht, eine Vielzahl von Wehrmachtssoldaten tötet und dann halt Amerika ja sowieso so Heldgeschichten ja sowieso sehr, sehr viel Bedeutung beiwohnt und das sehr gerne feiert.
Ja.
Deswegen ist es nicht vielleicht so verwunderlich, dass er noch so eine große Bedeutung hat. Noch kurz, um seine Geschichte abzuschließen, Audie Murphy war tatsächlich auch nicht nur ein Schauspieler, er war sogar auch Songwriter und hat einige Country- und Western-Songs geschrieben.
Okay.
Nichts allzu mega Bekanntes, aber da war zumindest ein paar halbwegs erfolgreiche Songs dabei. Er ist dann 1971, stirbt er dann auch recht jung, mit 45 Jahren war das dann, glaube ich, nach einem Flugzeugabsturz, wo er dann gerade auch auf dem Weg eigentlich zum Drehort ist, stürzt sein Flugzeug ab und er stirbt dann vorzeitig. Das ist das Ende dann seiner Karriere, aber das ist zumindest eine sehr, sehr interessante Geschichte, dass so ein Kriegsheld zurückkehrt und zu einem Hollywood-Schauspieler wird.
Es gibt ein Foto auf Wikipedia, gibt es ein Foto von seinem Grabstein. Und da ist dann tatsächlich das falsche Geburtsdatum eingetragen, das er offenbar bei seiner Dings angegeben hat.
Ah, also er ist ja 25
geboren, genau, und 25. Auf dem Grabstein steht 24.
Ah, sehr gut. Dann ist das tatsächlich das Falsche, ja. Genau.
Ja, spannend. Und der ist quasi dann auch die Vorlage für...
Genau, der ist die Vorlage für Friedrich Zoller von Daniel Brühl, wo es ja zwischen ein paar Überschneidungen jetzt gegeben hat, wenn man den Film auch nochmal gesehen hat. Ist ja tatsächlich, und tatsächlich auch, es gibt, wenn man im Internet auch Audie Murphy eingibt, kriegt man auch so ein Bild von ihm, wo er auch die meisten seiner 33 Kriegsauszeichnungen hat, in so einer weißen Armeeanzug.
Naja.
Und genau, zumindest in Glorious Bastards hat dann Daniel Brühl auch am Ende des Films, wo er dann auch die Filmpremiere von Der Stolz der Nation ist, hat er auch genau sowas an. Deswegen, ich denke mal, das wird vielleicht auch ein Wink mit dem Zaunfall von Tarantino gewesen sein.
Ja, kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Ja. Also, dass er da, also er nimmt sich ja immer so, ach, ich sehe es, ja, stimmt, er läuft ja wirklich in so einer weißen Uniform.
Genau, deswegen, also diese genau so eine ganz ähnliche weiße Uniform, deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht genau die exakt fast die gleiche ist.
Na, weil, warte mal, ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass die Nazis keine weißen Ausgehuniformen hatten. Ich bin mir aber nicht sicher.
Gut.
Ich dachte, die waren.
Dann
wäre das relativ obvious. Nee, dann wäre es
so halt.
Herzlich. Ich meine, das ist ein kontrafaktischer Film.
Ja, und? Also, dass sie Hitler getötet haben,
also,
das ist okay.
Ich weiß nicht, ob es da einige Ungereimtheiten mit der Geschichte gab. Doch, gab es tatsächlich. Entschuldige, ich glaube schon. Doch, es gab weiße Uniform. Okay, gut. Ich nehme alles zurück.
Siehste.
Schön, spannende Geschichte. Sehr interessant. Auch dass es da eben dann mehrfachen Bezug zu Filmen gibt, ne? Das ist auch ganz cool, also dass man das dann wieder nimmt. Was ich dann so zwischendurch gedacht habe, was du auch kurz erwähnt hattest, der Film im Film bei Inglourious Basterds, das gab es bei Leona Profi, die Geschichte zu Natalie Portman habe ich in der vergangenen Folge erzählt, gab es das ja auch, ne? Er sitzt dann im Kino in einer Szene. Das wäre vielleicht auch mal eine Filmmagazin-Folge, die wir mal machen könnten. Die Filme im Film.
Tatsächlich hier sowas auch wie Kevin allein zu Haus.
Ja.
Das sind ja auch Fake-Filme, die extra gedreht werden. Halt so getan werden, als ob die halt wesentlich älter sind.
Ja, zum Beispiel, das auch und bei Leona Profi ist es ja ein echter Film, ein echter Ausschnitt aus dem Kinofilm, der läuft. Mit hier diesem ganz bekannten Singing in the Rain.
Ja, Singing in the Rain. Ja, das ist doch dann das Musical, der Musical.
Ja, genau, aber wie hieß der Schauspieler? Ja, das meine ich.
Ja, ist sehr bekannt, aber mir fällt es gerade auch nicht ein.
Ja, egal. das machen wir auf jeden Fall auch mal, weil da gibt es ganz oft, dass Film sich natürlich auch irgendwie selbstreferenziell, deine Geschichte gerade war ja auch absolut selbstreferenziell. Gene Kelly.
Gene Kelly,
stimmt. Gut. Schön, war wieder eine spannende Folge. Wir sind dann nächste Woche wieder da. Mit einem neuen Thema auch. Mhm. Wir haben uns noch nicht überlegt, was wir machen wollen. Was. Ach so, doch, haben wir.
Haben wir?
Wir haben das Thema schon, aber wir verraten es noch nicht. Doch, dann klappt nämlich das vielleicht auch mal.
Ach stimmt, weil Lukas, der plant schon seit Längerem.
Ich plane schon seit
Längerem. Ich weiß nicht, was genau, aber es soll jetzt funktionieren. Es war ein bisschen abhängig von Faktoren, die er nicht beeinflussen konnte.
Faktoren, die ich beeinflussen kann, die wir nicht verraten werden. Genau. Also, vielleicht nächste Woche dann das Thema, von dem ihr noch nichts wisst. Was aber auch nicht schlimm ist, weil selbst wenn es nächste Woche nicht kommt, ihr würdet es ja nicht wissen, dass es nicht das Thema war, was ich meinte.
Wow.
Damit gute Nacht.
Gute Nacht. Damit aus.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2021.